Dank für das Gebet, und das ist jetzt was, das habe ich jetzt noch nie erlebt, seit ich glaube 1994 oder so, wo ich predigen darf, dass ich so ganz entspannt hier, danke, hier mal so sitzen kann. Also vielen Dank. Ich hoffe, dass vom Inhalt des Gesagten da überhaupt nichts verloren geht. Im Gegenteil, vielleicht vergisst du diese Predigt nie, weil das war die, als der Prediger vorne im Stuhl saß. Und wenn das so ist, dass wir aufgrund des Sitzens uns noch mehr merken, dann würde ich das vielleicht öfters machen. Aber es ist auch für mich jetzt ungewohnt. Ihr kennt mich so ein bisschen. Ich muss mich einfach konzentrieren, dass ich nicht plötzlich aufspringe. Aber ich glaube, ich kriege das hin. Erstmal ganz liebe Grüße von den Geschwistern aus Waldshut. Da war ich vor 2 Wochen, als wir diesen Kanzeltausch hatten, wo der Siegfried Rosemann hier war. Letzten Sonntag auch liebe Grüße von den Geschwistern der christlichen Gemeinde Landwattenstraße. Und jetzt bin ich endlich mal wieder hier und freue mich. Aber es ist auch mal gut, in anderen Gemeinden dienen zu dürfen. Und es ist auch mal gut, wenn wir hier auch mal jemand anders hören. Gott spricht durch ganz viele Menschen, und das ist auch ganz arg wichtig. Aber wenn man mal zweimal nicht da war, dann hat man so ein bisschen Heimweh. Und ich hoffe, es ist beidseitig, von daher ist es umso schöner, wieder hier zu sein. Vielen Dank. Ich war die letzten Tage auf einer Studientagung von unserem Landesverband, und da vorgestern hat es dann plötzlich Knacks gemacht, und dann war da was kaputt, und jetzt hoffen wir, dass das schnell wieder heilt. Danke für das Gebet, und ich glaube auch, dass es zügig geht. Ich soll aber diese Schiene 6 Wochen tragen. Jetzt muss man mal sehen, wie das geht. Manchmal ist Gott einer, der das dann ein bisschen beschleunigt, und damit rechne ich auch. Die Predigt heute Morgen, wir können diese erste Seite, genau darum geht's heute Morgen. Ich möchte heute, nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag nochmal ganz speziell etwas sagen zu diesen sogenannten 3 göttlichen Personen. Und heute beginnen wir mit Gott dem Vater. Gott als Vater, Gott der Vater. Und wir haben das sicher gewusst und wissen das schon länger, dass Gott sich in 3 Personen offenbart. Und, kommt es von oben? Das war nicht geplant. Das ist so ein ganz altes Modell. Ich habe das sicher in anderen Predigten auch schon mal gezeigt. Und das ist ganz arg wichtig. Jeder Christ, sage ich jetzt mal so, sollte diese Skizze, dieses Dreieck, wenn man so will, wirklich im Kopf haben. Im Kopf wirklich hier oben abgespeichert zu wissen, so in etwa, das ist nur ein Modell, so in etwa können wir uns Gott vorstellen. Eigentlich können wir uns Gott gar nicht richtig vorstellen, weil er ja kein Mensch ist, sondern Gott. Und so ein Bild, so ein Modell ist auch nur eine Annäherung. Gott hört uns ja jetzt auch zu. Der ist ja hier durch seinen Geist. Und der sieht jetzt auch, was ich da hier uns zeige. Und ich weiß nicht, ob er sagt, das trifft es ziemlich gut. Oder ob er sagt, ja, liebe Leute, was macht denn Ehe für Skizzen? Das ist doch alles ganz anders. Aber so hat die Christenheit über viele Jahrhunderte versucht, die Dreieinigkeit zu begreifen. Und es ist für unseren Verstand schwierig. Und in den sogenannten interreligiösen Dialogen, die manche Menschen führen, also wo man versucht, die Religionen so ein bisschen sich annähern zu lassen, merkt man, das ist echt schwierig. Und man wirft uns Christen dann manchmal vor, wir hätten 3 Götter. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dann sagen wir, nein, wir haben nur einen Gott. Und dann sagen die wieder, ja, aber was ist das dann? Und dann steht man so da und sagt, ja, das ist halt dreieiniger Gott und so. Und ihr seht es hier. Also habt es wirklich im Kopf, vergesst es gar nie. Den Kindern versucht man dann über das Ei, Eiweiß, Eigelb und alles ist ein Ei zu erklären. Oder mit dem Wasser flüssig, gasförmig oder gefroren, aber alles ist Wasser. Oder die Sonne, der Planet, das Licht und die Wärme, aber wir sagen immer Sonne. Und so auch hier, das ist halt eine Möglichkeit, dass, wie soll man sagen, den Aufbau oder die Struktur des Gottes zu beschreiben. Da fehlen mir auch die Worte. Auch aus Ehrfurcht, wir können Gott nicht erklären, auch als Christen nicht. Wir können ihn anbeten, wir können von ihm lernen, wir können mit ihm leben, wir können in der Bibel viel über ihn wissen und erfahren, aber wir werden ihn nie erklären können. So, das steht uns auch nicht zu, deswegen, weil er Gott ist und kein Mensch. So, und das eine ist eben, dass Gott Vater ist. Gott ist Vater und der Vater ist nicht der Sohn. Ich will auch jetzt nicht auf alles eingehen. Wichtig ist nur, der Vater starb nicht am Kreuz. Der Vater ist nicht der Erlöser. Der Vater ist nicht der Sohn. Jesus starb am Kreuz. Jesus ist der Erlöser. Bei der Taufe Jesu wurde Jesus der Sohn getauft und die Stimme des Vaters kam aus dem Himmel. Und viele wissen wahrscheinlich, was diese Stimme gesagt hat. Dies ist mein geliebter Sohn. Ja. Das heißt, also da waren, wie soll man jetzt sagen, wie wenn es zwei verschiedene waren. Da kommt eine Stimme vom Vater und unten war der Sohn. Also der Vater und der Sohn sind nicht das Gleiche und doch beides ist Gott. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins, dann meint er das auf das hin. Hier sind wir eins. Als Gott sind wir eins. Er meint nicht, wer mich sieht mit den Augen, der weiß, wie groß der himmlische Vater ist, Körpergröße oder so. Oder welche Haarfarbe er hat, das sieht man nicht. Sondern das Wesen konnte man sehen. Wenn Jesus irgendwo durchgelaufen ist, konnte man Gott sehen. Die Liebe Gottes, ja, da läuft die Liebe. Die Liebe kommt heute in unser Dorf. So, weil Gott Liebe ist und Jesus vom Wesen auch Liebe war. Also Jesus, der Sohn, ist nicht der Vater, aber beides ist Gott. Und heute möchte ich einfach ein bisschen was über Gott als Vater sagen. Und zwar drei Gedanken. Einmal der Vater im Alten Testament, Gott als Vater im Alten Testament, im Neuen Testament auch, klar. Dann Vater-Kind-Verhältnis, da ein bisschen Allgemeines, das kennen wir alle, weil jeder Mensch hat einen Vater. Leiblich. Jeder. Und dann drittens, mit Gott als Vater leben, was das heißt oder was es bedeuten kann, was uns da helfen soll. Gut, zunächst mal der Vater im Alten Testament und im Neuen Testament. 18 Mal wird im Alten Testament Gott als Vater bezeichnet. Das ist wenig, wenn wir bedenken, das Alte Testament ist ziemlich dick, hat 927 Kapitel und noch viel, viel, viel mehr Verse. Und 18 Mal taucht Gott als Vater auf. Eine Stelle, die ist schon recht früh im 5. Mose, im Deuteronomium. Dort heißt es, ist er, da ist Gott gemeint, ist Gott nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort müsste dann immer lauten, ja klar, selbstverständlich. Das ist eine Stelle, wo Gott als Vater auftaucht im Alten Testament. Und wenn wir jetzt, was wir heute nicht machen würden, die ganzen Bibelstellen, diese 18 angucken, wie Gott im Alten Testament als Vater bezeichnet wird, dann werden wir oder würden wir feststellen, dass diese Begriffe hauptsächlich mit ihm in Zusammenhang gebracht werden als Vater, nämlich Erbarmen, Treue, Verlässlichkeit, Hilfe, Rettung, Liebe, Fürsorge. Diese Dinge beschreiben im Wesentlichen die Vaterschaft Gottes im Alten Testament. Und da war ich selber ein bisschen überrascht, weil ich hätte eher gedacht, die Begriffe, die jetzt kommen, werden auf den Vater bezogen. Aber das war nicht. Ne? Also Erbarmen, Treue, Verlässlichkeit, Hilfe, Rettung, Liebe und Fürsorge. Das wird mit dem Vater, mit Gott als Vater im Alten Testament in Zusammenhang gebracht. Die Begriffe Erziehung, Schöpfung, dass er der Schöpfer ist, die Macht und Herrlichkeit Gottes, diese Dinge werden ganz selten mit Gott als Vater in Verbindung gebracht, im Alten Testament. Also da habe ich gemerkt, zum Beispiel das mit dem Erziehung, da hätte ich jetzt gedacht, auch eine gewisse Strenge Gottes und so, dass das, aber das taucht da in Verbindung mit Vater nicht auf, im Alten Testament. Eher ganz selten, ja, sondern diese oberen, ne, diese, ich sage mal diese sehr schönen, diese warmen Begriffe, ja, Treue und was habe ich da noch, Verlässlichkeit und Hilfe und Erbarmen und Fürsorge und Liebe. Schon im Alten Testament, das hat also mit Gott Vater zu tun. Im Neuen Testament, man höre und staune, 261 Mal wird Gott als Vater bezeichnet im Neuen Testament. Das ist natürlich eine Menge. Bei der Menge des Neuen Testamentes ist quasi ständig taucht es auf, könnte man sagen. Und im Vergleich zu den 18 Mal im Alten Testament, bei diesen vielen Kapiteln, ganz, ganz wenig. Also hier taucht es ständig auf. Und einmal natürlich, weil jetzt einer auftauchte, der im Alten Testament nur angedeutet war, der Sohn Gottes taucht auf. Und wenn der Sohn auftaucht, dann wird immer auch der Vater ins Spiel gebracht. Und das im Neuen Testament immer wieder. Also weil Jesus als Sohn Gottes so ein wichtiges Thema ist, denken wir an die Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn. Und dann ging es ja übrigens weiter nach der Taufe. Das Erste, was Jesus gemacht hat, als er getauft war, war nicht große Wunder getan. Er machte einen 40-tägigen Ausflug. Und zwar nicht an einen wunderbaren Ort, jetzt geht's los und jetzt beginnt der Dienst. Ja, nee, es ging in die Wüste und dort in der Wüste wartete einer auf ihn. Wenn ich in die Wüste mal gehe oder wenn du in die Wüste gehst, wenn Wüstenzeiten sind in unserem Leben, dann warten wir, hoffen wir, sehnen wir uns nach einer Oase, nach etwas zu trinken, nach etwas Schönem. Aber wer wartet in der Wüste auf Jesus? Der Teufel, na toll, ja, super. Erst war die Taufe, dann geht's, und zwar heißt vom Geist in die Wüste geführt, ganz toll. Seit wann führt der Geist in die Wüste? War so, führte ihn in die Wüste und wer wartet auf ihn? Der Teufel. Und der Teufel hatte ein Ziel, ihn zu versuchen. Und wisst ihr, wie er ihn versucht hat? Er hat immer angefangen, waren drei Versuchungen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Stimmt's? So steht's geschrieben. Also der Teufel ist nicht dumm, der weiß genau, Jesus ist Gottes Sohn. Und da gibt's einen Vater im Himmel. Und da will er an, wenn du Gottes Sohn bist, das war natürlich damals auch eine Riesenbotschaft fürs jüdische Volk, weil Gott hatte für die keinen Sohn, bis heute nicht, Gott hat keinen Sohn, das ist ja das Problem mit dem Messias. Und dann sagt die Stimme, das ist mein geliebter Sohn, der Teufel wusste es, Gott wusste es, wir wissen es und wir wollen erwarten und beten, dass auch viele Menschen im jüdischen Volk das auch erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja, der Jeschua HaMashiach, der Messias, der gekommen ist für die Menschen als Retter und Erlöser. Gut, also ein zentrales Thema des Neuen Testamentes. Aber nicht nur bei Jesus, auch später bei Paulus. Gott, der Vater, ist aber nicht nur der Vater von Jesus, sondern von allen seinen Kindern. Das heißt, wenn wir Christen sind und Männer, alle Männer unter uns, alle männlichen Wesen, die sich jetzt angesprochen fühlen, ja, und das musst du wissen. Ja, ich glaube, irgendwann kommt eine Zeit, da weiß man es gar nicht mehr. Ich weiß noch genau, dass ich Mann bin. Ja. Und du, wenn du Frau bist, bitte sei dir da ganz sicher. Jetzt habe ich gelesen, jetzt gibt es in irgendeinem Land bei den Ausweisen, also männlich oder weiblich, und jetzt gibt es noch was Drittes. So kommt, das kommt jetzt alles. Das wird auch bei uns so kommen, bin ich ganz gewiss. Da kann man dann reinschreiben, ich glaube sowohl als auch, oder ich will mich mal nicht entscheiden, was ich bin. Ich möchte dich ermutigen, entscheide dich klar dafür. Oder lass dich da nicht verunsichern. Und wenn dann Nöte sind, dann lasst es auch seelsorgerlich angehen. Das ist schon eine wichtige Sache, wenn dann Nöte sind. Ja, aber grundsätzlich gilt, ich weiß, wer mein Vater ist, ich weiß, wer ich bin und ich bin männlich und so weiter. Und jetzt ist es so, wenn ich also Mann bin, dann ist mein himmlischer Vater der gleiche Vater, den auch Jesus hatte. Ich bin quasi als Mann Bruder von Jesus. Und ihr Frauen, Mädchen oder Damen, wie auch immer, weibliche Personen unter uns, ihr seid Schwestern von Jesus. Ist toll. Du bist Schwester von, du hast den gleichen himmlischen Vater, wie er hat. Christen haben den gleichen Vater im Himmel, wie Jesus selber hatte. Also, Gott, der Vater, ist nicht nur der Vater von Jesus, er ist auch der Vater von allen seinen Kindern, von allen denen, die an Christus glauben, die dadurch Kinder Gottes, Kinder des Vaters im Himmel geworden sind. Und heute, vielleicht jetzt gerade, weiß gar nicht, um wie viel Uhr, beten Tausende von Menschen in unseren großen Kirchen, Vater unser im Himmel. Und ich bin ein bisschen traurig darüber, weil ich weiß, dass die größte Mehrheit derjenigen gar nicht Kinder Gottes sind. Sind nicht Kinder Gottes. Sind evangelisch oder katholisch, sind vielleicht auch religiös, sind auch fromm. Aber Kinder Gottes, die Beziehung, die nur über Jesus geht, über Erlösung, über das, was Jesus getan hat, das sind die wenigsten in unserem Land. Auch die wenigsten, die Kirchen besuchen. Und das ist eine Dramatik. Und dann müsst ihr euch überlegen, wie das für Gott ist. Für mich wäre das komisch, wenn da irgendjemand herkäme und mich Papa oder Vater nennt. Sag ich, du, ich habe drei Kinder, die heißen David, Lea und Laura. Was bist denn du für einer? Wieso sagst du zu mir Papa oder Vater? So muss es Gott manchmal gehen, wenn Menschen Vater unser und beten und so. Er sagt, schade. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu predigen und es zu sagen. Komm zu Gott, sei Kind Gottes, werde Christ, nicht werde Kirchgänger, werde Christ, werde einer, der in diese Beziehung tritt. Gut, jetzt zum zweiten Punkt, Vater-Kind-Verhältnis. Erstmal so allgemein, jeder von uns, jeder, der hier sitzt, auch die bei uns in der Kinderstunde unten betreut werden, in den ganzen Gruppen, macht das durch. Wir waren irgendwann mal ein Embryo. Das sind so diese ganz Kleinen da. Ja? Und mittlerweile kann man die jungen Mütter, wir hatten ja einige Kindersegnungen auch die vergangenen Zeiten und werden, denke ich, immer wieder welche haben. Du kannst heute mit, ich glaube, Ultraschall so tolle Bilder machen. Das war ist anders wie früher. Du kannst im Grunde schon mit, du kannst fast mit dem Kind nicht unterhalten, das guckt dich dann so an, so dreidimensional. Denkst du, ja, sage mal, das sieht mir ja ähnlich und so. Obwohl es noch, so wie es noch ganz klein ist, gibt es ganz tolle Bilder. Kein Witz, frag mal die Schwangeren oder die noch schwanger werdenden oder die schwanger waren unter uns. Heutzutage ist da enorm viel möglich, wirklich mit Farbe und, also da denkt man gerade jetzt, wir unterhalten uns da jetzt noch, ist echt erstaunlich. Aber dann geht es weiter, Säuglinge, das heißt, man kommt dann irgendwann aus dem Bauch raus, Säuglinge, Kind, Kleinkind, Teenager, Jugendliche, Erwachsener und dann einfach alter Mensch. Also diese Entwicklung nimmt jeder. Jeder geht das durch. Manche werden gar nicht so alt. Ja, wir leben in einem Land mit einer extrem geringen Säuglingssterblichkeit. Es gibt Länder, da ist es unglaublich. Da gibt es kaum Frauen, die nicht sagen können, wie viele Kinder schon gestorben sind von ihnen. Weil das so normal ist. Ganz viele Kinder sterben aus hygienischen Gründen, aus medizinischer Unterversorgung, aus anderen Mangelerscheinungen, die es dort gibt. In vielen Dritte-Welt-Ländern ist das so. Wir haben da eine ganz, ganz große und eigentlich eine schöne, gesegnete Situation. Nur der Witz ist bei uns, bekommt kaum jemand ein Kind. 1,2 ist ein Witz, wenn man es ehrlich nimmt. Ja, und das hat ja Konsequenzen. Wissen wir ja, man bräuchte 2,1, um die Bevölkerung gleichzuhalten, aber das ist ein anderes Thema. Und in diesen armen Ländern, da haben die Leute ganz viele Kinder. Ja, aber die Not ist groß und hier ist die Not wenig, die materielle Not. Und dann sagt man, man kann sich aber kein Kind leisten. Ja, das ist eine große Schwierigkeit. Ich weiß gar nicht, wie Gott da manchmal drüber denkt und wie er damit noch umgehen wird. Eine der Folgen wird sein, dass am Ende dieses Jahrhunderts, also das ist ja da leben jetzt viele von uns wahrscheinlich nicht mehr, dass die europäische Bevölkerung etwa noch 4% der Weltbevölkerung ausmacht. Es gibt eine riesige Veränderung. 4%, das ist ja gar nichts. Ja, es gibt enorme Veränderungen, ja, und in anderen Afrika und Asien und China und Indonesien und diese Indien, da kommen die Menschen Milliarden und Europäer wird es immer weniger geben. Also sind wir mal gespannt, wie alles wird. Zurück, jedes Kind hat einen Vater, jeder von uns hat einen Vater. Du hast vielleicht einen tollen Papa gehabt, dann gratuliere ich dir. Ja? Vielleicht hattest du einen ganz grausamen Vater, gibt's auch. Vielleicht kennst du deinen leiblichen Vater nicht. Ich persönlich habe meinen leiblichen Vater ein einziges Mal gesehen, nämlich mit 30 Jahren für etwa 1,5 Stunden. Mehr weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ja. Das heißt, also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die wir verbinden, wenn wir an Vater denken, an unseren Papa, an unseren Vater, leiblicher Vater, jetzt ist hier gemeint, biologischer Vater, Erzeuger, könnte man auch sagen, der zuständig ist. Wir kennen das von der Biologie her. Es gibt Menschen, auch Frauen, die würden gern und versuchen da alles ohne Väter Kinder bekommen. Und es gibt auch Männer, die gern Kinder gebären würden. Da gibt es also alles Mögliche. Aber noch ist vieles, ich sage mal, nicht möglich und es braucht nach wie vor mit Samen und Eizelle und diese Sachen und wir wissen natürlich künstliche Befruchtung und was da alles auch noch gibt, aber jedes Kind hat einen Vater. So. Die Bibel zieht eine Verbindung von göttlicher zur menschlichen Vaterschaft und das ist interessant und eine der wichtigsten Stellen hat der Paulus geschrieben, der selber kein Vater war, ja, und der hat diese Stelle, die wir sicher kennen, Epheser 3, Vers 14, die sehr bekannt ist. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Also das sehen wir, die Heilige Schrift, die Bibel, sagt, der Begriff Vater hängt ganz eng mit Gott, dem Vater, zusammen. Das ist wichtig. Das wissen natürlich auch viele Menschen nicht, aber der Paulus sagt es uns, jede Vaterschaft, auch auf Erden, sollte irgendwie in Bezug haben zu dem Vater im Himmel. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Paulus wusste, warum er das schreibt und warum er das dachte und sagte, weil er genau weiß und wusste, auch wenn er selber kein Vater war, wir können als menschliche Väter, als Elternteile, nie so Väter sein, wie wir es im Grunde genommen sein sollten. Es gibt keine perfekten Väter. Die gibt es nicht. Selbst wenn wir gute Väter hatten und toll und so, aber perfekte Väter, leibliche, perfekt, die gibt es nicht. Ja, und im Gegenteil, da ist manchmal große Not Und dann sagt die Bibel, darum bedenke immer, gerade als Christ, da gibt es noch einen anderen Vater. Und das ist der Vater im Himmel. Und diese Verbindung, die sieht das Neue Testament immer wieder. Mir ist dann noch etwas eingefallen, was die Bibel auch sagt und was auch immer wieder ein Thema ist. Und zwar, was ist denn eigentlich mit der Mutter? Die Mutter, wir dürfen doch die Mütter nicht vergessen. Vergessen wir auch nicht. Heute ist halt das Thema Gott der Vater. Es gibt Kirchen, da wird vielleicht drüber gepredigt, Gott die Mutter. Ja. Und wisst ihr, es gibt tatsächlich Bibelstellen, das ist wichtig, es gibt Bibelstellen, wo Gott als Mutter beschrieben wird. Finde ich gut, so ist das auch. Zum Beispiel in Jesaja 66. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Also der Sohn fällt hin und tut ihm weh und er weint. Und die Mama nimmt ihn und drückt ihn an die Brust und tröstet ihn. Und das ist gut, das ist schön für ein Kind. Die Mama, die Mutter. Und so wird Gott mit der Mutter verglichen. Oder, auch in Jesaja, Jahwe hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Ich weiß nicht, ob wir das manchmal auch denken. Hat uns Gott vergessen? Wahrscheinlich hat er mich vergessen. Und dann heißt es aber weiter, ja, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Kann sie den vergessen? Eine rhetorische Frage, die Antwort ist nein. Nein, nein, vergisst sie nicht. Vergisst sie nicht. Also Gott wird hier als mit einer Mutter verglichen, als Mutter beschrieben. Wie kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Nein, und so vergisst Gott uns auch nicht. Und wenn du bisher gedacht hast oder manchmal denkst, Gott hat dich vergessen, dann soll diese Bibelstelle dich daran erinnern, Gott hat dich nicht vergessen. Gott vergisst seine Kinder nicht. Amen. Ganz wichtig, Gott. Und wenn uns Menschen können vergessen, wenn uns unsere leiblichen Eltern manchmal vergessen vielleicht, bewusst oder unbewusst, aber Gott, der Vater, jetzt sage ich es mal in Anführungsstrichen, Gott die Mutter, also Gott einfach, als perfektes Vorbild und Abbild für Eltern, der vergisst uns nicht. Und darum, schaut hier unten im ersten Buch Mose, heißt es ja, dass Gott den Menschen zu seinem Bild gemacht hat. Und dort heißt es dann, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er sie oder hier, und schuf sie als nicht Mann oder als Frau, sondern als Mann und Frau. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Ebenbild Gottes, und schuf sie als Mann und Frau. Und deswegen tatsächlich, Gott ist weder Mann noch Frau, Gott ist Gott. Das ist ganz arg wichtig. Also wir sind so geprägt, dass Gott aussieht wie ein Mann, aber das sieht weder aus wie ein Mann, das sieht auch nicht aus wie eine Frau. Gott sieht aus wie Gott und wie Gott aussieht, weiß ich gar nicht, aber gewiss nicht wie wir. Gott ist Gott, das ist sehr wichtig. Und im Grunde genommen geschlechtslos. Gott ist was anderes wie Menschen, das ist einfach völlig andere, wie sagt man, andere Baustelle, ganz anderer Bereich. Wir können da gar nicht dann das so kommen. Jesus war männlich, der Sohn Gottes, keine Frage. Ja, aber der hat lange Haare gehabt. Ja und? Haben manche von uns auch. Die Haarlänge sagt noch gar nichts. Mir ist schon passiert, dass ich hinter einer Frau herging und dachte, oh, es war ja ein Mann. Oder umgekehrt. Also da können wir es nicht festmachen. Da gibt es andere Bereiche, wo wir das dann festmachen können. Ja? Das ist ganz wichtig. Und wenn ein Kind zur Welt kommt, ich glaube, beim David war das, da habe ich gar nicht dran gedacht, zu überlegen, ist jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Dann haben die geguckt, ein Junge. Also ja, klar, ja, war mir irgendwie in dem Moment gar nicht so wichtig. Hauptsache, das Kind ist draußen, ist alles gut gegangen. Aber die Ärzte schauen da kurz nach und wir wissen, wo man da guckt. Und dann war das, in der Regel ist es dann sehr schnell klar. Ja. Bei Gott ist das nicht so. Gott ist geschlechtslos. Die Engel übrigens auch. Ja, aber der Erzengel Gabriel, das ist doch ein Mann. Und der Michael, doch auch ein Mann. Und der Raphael und diese Begriffe, wo es dann Apokryphen und so. Und Uriel und was da noch so für Namen alle gibt. Ja, aber die Bibel sagt auch mal von den Engeln, dass die auch wieder heiraten und nicht heiraten. Das läuft bei den Engeln. Das ist eine ganz andere Ebene in diesen Ewigkeitswelten und in diesen Bereichen. Da geht es um andere Dinge. Da muss man jetzt auch nicht Angst haben oder so. Da fragen dann manche Ehepaare, ja, wenn wir dann bei Jesus und in der Ewigkeit sind, sind wir dann nicht mehr verheiratet? Oh nein! Sind wir dann immer Mann und Frau? Oh, das wäre doch schlimm und so. Ich verrate euch, da wird überhaupt nichts schlimm sein. Es wird alles toll sein. alles toll sein. Keine Sorge um irgendetwas, es wird schön sein. Mann und Frau ist Abbild vom Urbild. Urbild ist Gott. Und ich glaube zum Beispiel, dass in diesem Mann und Frau ein Ergänzungscharakter liegt, so wie Gott auch von der Dreieinigkeit her sich so ergänzt. Das sind zwar drei in eins, aber dass Mann und Frau aufeinander hingeschaffen sind. Ich glaube, das ist das, was Gott sich vorstellt. Mann und Frau, das ergänzt sich am besten. Nicht Mann und Mann. Und nicht Frau und Frau. Ich glaube, dass es von der Schöpfung her echt so sich Gott vorgestellt hat, dass das passt. Mein Ebenbild. So Mann und Frau zusammen. Dann noch etwas. Vaterschaft Gottes beinhaltet Elternschaft. So wie Gott zu seinem Volk war. Im Alten Testament kommt es eben in diesen 18 Stellen ganz stark, dass er sich als Vater des Volkes, auch Volk Israel, sieht. Vaterschaft beinhaltet, von Gott beinhaltet Elternschaft. So wie Gott zu seinem Volk war, so wie Gott zu seinem Sohn war, so dürfen Eltern, und jetzt sind wir, wenn wir Eltern sind, angesprochen, so dürfen Eltern zu ihren Kindern sein. Also Gott ist ein Vorbild für Eltern. So wie Gott mit seinem Sohn umging, so wie Gott mit seinem Volk umging, so steht es auch in der Bibel, das ist so ein Vorbild für uns als Eltern. Und da werden wir nie hinkommen, das werden wir nicht erreichen. Aber wir sollen sie als Vorbild nehmen. Mensch, da können wir was lernen, auf was kann ich hier achten? Und eine schöne Stelle ist die aus 5. Mose 32, Vers 11. Und da wird das ganz, ich lese die mal vor, in 5. Mose 32, Vers 11, da heißt es, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitet der Herr allein alle, die mit ihm gehen. 5. Mose 32, Vers 11. Das ist so ein Bild, was ich sehr schön finde, wo auch das Bild des Vaters, also des Vaters und des Adlers, des Adlervaters oder der Adlermutter beschrieben wird. Und da möchte ich euch mal was vorlesen, weil ich das so spannend finde. Vielleicht habt ihr das auch schon gewusst für die Vogelkundler unter uns. Da heißt es, lange bevor die Adler das Licht der Welt erblicken, fängt für die Adlereltern die Sorge um die Kinder an. Weit abgelegen von allem Trubel und Rummel, geschützt vor Gefahr und Bedrängnis, suchen die Adler einen Platz, auf dem sie ihren Adlerhorst bauen können. Adlerküken brauchen, um stark zu werden, ein tiefes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Das ist zum Beispiel was die kleinen Kinder unbedingt brauchen. Sicherheit und Geborgenheit. Da gibt es so sogenannte Bindungsforschung, wo die Leute untersucht haben, was passiert mit Kindern, die diese Geborgenheit und Sicherheit nicht haben. Da gibt es ganz tolle Untersuchungen, kann man da bei Kindern testen, wie die dann reagieren, wenn die Mutter mal aus dem Raum geht und wieder kommt und so. Und wenn dann zum Beispiel so kleine Kinder, also geht es wirklich um kleine, das gar nicht registrieren, oder geht raus, kommt, juckt die gar nicht, ist dann schon interessant. Ja, dann schauen die, warum das so ist. In der Regel ist so, dass das Kind da im gewissen Alter dann blärt, weint, wenn die Mama weggeht und sich freut, wenn sie wieder kommt. Wenn das Kind aber im Kleinalter das gar nicht registriert, das gar nicht juckt, gar nicht merkt, dann ist es merkwürdig. Ja, solche Dinge, weil in dem Alter auch für die Kinder das ist, das was sie sehen, existiert. Wenn die Mutter aus dem Raum rausgeht, gibt es sie nicht. Ja. Nicht wie jetzt, die kommt gleich wieder oder ab einem gewissen Alter, sondern die gibt es da nicht. Ich sehe nur was, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist bei den ganz Kleinen so. Und wenn die dann wiederkommen, dann ist die Freude groß. Die sollte aber auch dann groß sein. Ja. Ganz merkwürdig ist es, wenn das Kind sich freut, wenn die Mutter geht und weint, wenn sie kommt. Ja? Und da untersuchen die alles und da hat man festgestellt, dass man da ganz früh Dinge erkennen kann. Gut, zurück, die Adlerküken, wie wir als Menschen, wenn wir ganz klein sind, wie wir brauchen eben dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Dazu soll auch das Nest der Adlerhorst dienen. Mit viel Mühe und mit Präzision konstruieren die Adler ein sicheres Nest. Ein fertiges Adlernest wiegt etwa 500 bis 800 Kilogramm. Erst wenn der Adlerhorst fertig und die Kinderstube für die Jungen gut mit Fellen und Moos ausgepolstert ist, legen die Adler mehrere Eier hinein, um diese auszubrüten. Das ist so ähnlich wie wir. Wir tun ja nicht erst ein Kinderzimmer machen, bevor noch gar nicht klar ist, dass da was geht. Das heißt, das Kinderzimmer wird irgendwann klar sein, wenn man weiß, da kommen Babys. Aber nicht, wenn das Baby draußen ist, bauen die ein Kinderzimmer und richten das schön ein. Manche haben schon Monate vor der Geburt ein Schloss für die Kinder, nur ist noch niemand drin. Ja, aber das sollte schon rechtzeitig sein, und so machen auch die Adler. Also die machen alles fertig, und wenn dann das Kind kommt, dann kann es rein. Sind die Adlerjungen geschlüpft, kommt eine Zeit, in der die Jungen einfach nur da sein dürfen. Einfach nur da sein. Fressen und schlafen, wachsen und gedeihen, so lautet die Devise. So auch bei uns Menschen. Ja? Essen, würde man dann sagen, oder trinken und schlafen und in die Hose machen und einfach nur da sein. Man könnte übrigens bei den ganzen Dingen das immer auf den Glauben übertragen. Gell? Wenn Menschen zum Glauben kommen, dürfen sie auch erstmal nur da sein. Und nicht gleich in den Dienst. Einfach auch mal, einfach nur mal da sein dürfen. Ich bin jetzt Kind Gottes, ich bin jetzt geschlüpft. So, bin geschlüpft. Auch dies ist eine sehr anstrengende Zeit für die Eltern. Pausenlos sind sie damit beschäftigt, die gierigen Schnäbel der Jungen zu stopfen. Adlerküken bekommen nie genug. So. Dann gibt es hier eine Übertragung auf das Glaubensleben, lasse ich jetzt weg. Eines Tages kommt es für die Adlerjungen zu einer weiteren Lektion auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Die Mutter nimmt eines ihrer Jungen auf ihren breiten und sicheren Rücken. Die Mutter dreht in der schwindelerregenden Höhe von ca. 3000 Metern einen Looping. Und es kommt, wie es kommen muss, der Kleine fällt wie ein Stein Richtung Erde. Ja, jetzt runter. Gell, wir sind in 5. Mose. Das ist das, was damals gemeint wurde, mit dieser Stelle. Er versucht zwar mit den Flügeln wild zu flattern und irgendetwas gegen sein vermeintliches Schicksal zu unternehmen, aber nichts hält die Talfahrt auf. Der junge Adler fällt ins Bodenlose, fühlt sich so, als hätte ihn der gute Geist seiner Mutter verlassen. Was er nicht sieht, ist, dass die ganze Zeit während seines Absturzes die Mutter dicht über ihm schwebt. Und kurz bevor der Kleine auf dem Boden aufschlägt, breitet die Mutter ihre Schwingen unter den hilflosen Vogel aus, fängt ihn auf und bringt ihn ins sichere Nest zurück. Nur so, auf diesem Weg lernen die Adlerjungen fliegen. Das ist dieses Bild aus 5. Mose. Finde ich beeindruckend. Vor allen Dingen diese Tatsache, der denkt wahrscheinlich gar nicht mehr viel, weil es so rasend runtergeht. Und die ganze Zeit, ich sage es mal, ist da jemand da, der alles unter Kontrolle hat. Das muss ja schon hart sein. Und dann kurz bevor er aufschlägt, zack. Und dann, hoppla, was war das jetzt? Und dann ein paar Versuchen, irgendwann kann er es dann selber und so. Das ist dieses Bild aus 5. Mose 32. Und ich glaube, so ist Gott als Vater. Und so dürfen wir auch als Vater sein, als Väter sein. Viele Kinder haben diese Phasen im Natürlichen und Geistlichen so nicht erlebt und dann entstehen Störungen. Das kann psychisch sein, also jetzt wirklich bei Menschen, es kann aber auch geistlich sein. Dass Menschen, wenn sie Christen werden, das sind wir auch als Gemeinde gefragt, wenn Leute zum Glauben kommen, dass wir ihnen auch diese Sicherheit geben, dass Gemeinde wichtig. Nicht nur Gott einfach, der Vater, der Gott macht das alles, sind wir auch wichtig, füreinander da zu sein. Und dann nach und nach mitzuhelfen, dass Leuten diese Dinge kommen, diese Gaben, diese Befähigungen, die Gott für sie hat. Wenn das nicht ist, ich habe Menschen erlebt, die haben wirklich Störungen davon, auch geistlich. Ja? Kaum Christ und schon in die Mission. Und dann nach 2 Jahren alles zusammengebrochen. Nicht gewachsen, nicht diese Phasen durchgemacht. Ich habe so ein Bild dabei, können wir mal die nächste Seite, das geht jetzt hier nicht mehr gerade, angucken, genau. So erzieht Gott seine Kinder, so erzieht der Adler seine Jungen, so erziehen Eltern ihre Kinder. Das wäre so, das, wie es aussehen könnte. Das ganz am Anfang, ihr seht hier das Alter der Kinder, und die werden immer älter, geht natürlich weiter wie 18, aber dass ganz am Anfang die Eltern volle Verantwortung haben, das Kind hat gar keine. Das Kind ist völlig abhängig von uns. Und die Kleinen da hinten, da Margot oder wer da hinten sitzt, da krabbeln da noch ein paar Kinder rum, die haben, wenn wir die lassen, die sterben gerade. Die sind total abhängig von uns, als Eltern, als Erwachsene. Die haben keine eigene Verantwortung, die haben wir als Eltern. Und dann geht es weiter, dann werden die Kinder größer. Und irgendwann, nach und nach, plötzlich können sie Dinge selber, plötzlich kann man ihnen, wie sagt man, ein Ämtchen geben, eine Aufgabe, sagen, jetzt räumst du mal den Tisch ab. Das darfst du nicht zum Einjährigen sagen. Ja, sonst kannst du immer neues Geschirr kaufen. Das geht ja nicht. Ja. Aber wenn die älter sind, geht das schon. Ja. Und ich kann auch nicht zum Dreijährigen sagen, du putzt jetzt mein Auto. Ja. Oder du kehrst mal vorm Haus. Das geht nicht. Aber nach und nach gehen diese Dinge. Und so lernen die immer mehr, Verantwortung zu übernehmen Und die Eltern geben immer mehr ab. Und irgendwann, das ist jetzt hier ein bisschen sehr stark dargestellt, haben die Eltern im Grunde keine Verantwortung mehr und die Kinder volle Verantwortung. Zum Beispiel auf der rechtlichen Schiene ist das so. Rechtlich gesehen kannst du mit 18, ist die Sache gelaufen. Ja. Natürlich kann man sich so verhalten als Eltern, wie es hier noch ist. Ja. Hotel Mama oder so, ja, dass die Kinder sind 30 und die Mama macht ihnen das Bett. Kann man schon machen, hat aber Konsequenzen. Ja. Das heißt, die Verantwortung wird nicht übernommen oder man übergibt nicht Verantwortung. Und wenn Kinder zum Beispiel ausziehen, wann auch immer das ist, es muss ja nicht hier sein, es könnte auch früher sein oder später, spricht man dann bei Eltern vom leeren Nest-Syndrom. Die Eltern schauen sich an und sagen, was machen wir denn jetzt? Es ist der letzte Flügge geworden. Das haben wir so schön gebaut, Mensch, klasse, 8 Zimmer, hey. 300 Quadratmeter, jetzt sind wir zu zweit. Leeres Nest-Syndrom, da muss man sich ganz neu darauf einstellen, was machen wir jetzt? Ja? Oder lassen wir die Kinder gar nicht raus? Die bleiben da, gell, ihr bleibt, gell, ihr lasst uns aber nicht hängen, gell. Ihr wollt doch eure Eltern nicht verlassen, gell, ihr wollt doch immer hier bleiben und so. Nee, mach's doch mal so wie der Arsch, schmeiß doch mal raus. Schmeiß auch mal raus, vielleicht ist auch mal dran, ja, beides hat was. Schmeiß aber nicht vorschnell raus. Ja? Da gibt's, achtet mal drauf, auch bei euch, auch die Kinder, wie die reagieren. Es gibt manche, die sind in den Startlöchern und dann endlich raus, sofort raus. Ich studiere irgendwo, ich mache eine Ausbildung ganz weit weg, dass ich wegkomme. Warum wollen die denn weg? Manche Kinder wollen unbedingt weg. Und andere wollen gar nie weg. Gell? Beide sind so Extreme. Und da müssen wir dann schauen als Eltern, wie gehen wir damit um. Manchmal wollen wir die weggehen, halten und die bleiben wollen, wollen wir drücken und so ist das. Und da braucht es ganz viel Weisheit. Es ist echt schwierig. Und mittlerweile ist es so, dass es auch viele gibt, die unter 18 ausziehen, sagen tschüss. Gell? Ja, das ist erstaunlich. Im Alten Testament, da waren 3 Generationen unter einem Dach. Häufig. 3. Heute musst du froh sein, wenn noch ein unter einem Dach ist. Ja, wenn überhaupt noch jemand da ist. Gell? Ja, so sieht es heute aus. Also die Zeiten ändern sich, aber das ist, denkt immer dran, Wurzeln, da sind die Kleinen, da müssen sie Schutz, da braucht es Schutz und Fürsorge und dann können sie Wurzeln ziehen, Wurzeln bekommen, die Kinder jetzt. Ja. Menschen und Adler haben ja keine Wurzeln, sondern Pflanzen. Ja. Und Pflanzen haben keine Flügel und Menschen wüsste ich auch nicht, dass die Flügel haben. Aber das ist einfach so ein Bild. Wurzeln am Anfang, da muss eine Grundlage gelegt werden. Wenn die Wurzeln gut sind, dann ist auch mit dem Fliegen später einfacher. Darum sind diese ersten Lebensjahre so enorm wichtig. Es ist enorm. Und darum auch der Bildungsauftrag und die Kindergärten und die Erziehung und die Schulen und die Eltern vor allem und die Gemeinde und die Kinderstunden und die Ranger und die Kinder- und Teenie- und Jugendarbeit. Das ist alles so wichtig. Ich bin so froh, dass wir als Gemeinde da einen großen Wert drauf legen, auf die Kinder und Jugend. Das ist so wichtig. Es ist unglaublich, was heute abgeht. Ja, in diesen Altersgruppen. Gut. Geht weiter, der dritte und letzte Punkt, mit Gott als Vater leben. Mit Gott als Vater leben. Da habe ich so ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Ich darf meinen leiblichen Vater nicht mit meinem geistlichen Vater, was habe ich hier, verwechseln. Und wenn du einen guten Papa hattest, dann glaub mir, der himmlische Vater ist noch besser. Und wenn du einen schlechten hattest, dann ist er auch besser, der himmlische. Das ist eine ganz große Gefahr, dass wir unser menschliches Vaterbild in das Vaterbild Gottes hineinlegen. Und ich hörte diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt hatte, von diesem Jungen, der immer wieder da mit dem Vater unterwegs war und so. Und dann waren sie auf einer Mauer und dann wollte er ihm eine Lektion erteilen, dem Jungen. Und die Lektion war, dass er niemand vertrauen. Vertrau bloß keinem. Eine grauenhafte Lektion. Was hat er gemacht? Der Papa hat es mit seinem Kind gemacht. Und dann liefen sie die Mauer so und er hat immer gesprungen und hat ihn aufgehoben und gesagt, du darfst niemand vertrauen, gell? Ja, ja, und das Kind sprang immer wieder und er fing es auf und dann waren sie so ziemlich weit oben. Und dann sprang das Kind und er ließ es fallen. Und so war Betonboden und das Kind prallte auf den Boden, lag unten und hat dann erzählt, wird nie wieder dieses Bild vergessen, der Vater stand oben über ihm und zeigte so, ich hab dir doch gesagt, vertrau niemandem, hab's dir doch gesagt, vertrau niemandem. Und dieses Kind später wurde erwachsen, kam zum Glauben. Was war die Folge? Riesen Vertrauensprobleme in den himmlischen Vater. Weil es den himmlischen Vater mit dem leiblichen so gleichgesetzt hat, so irgendwie gedacht hat, naja, woher weiß ich, dass nicht sowas auch mal bei Gott passiert, dass er mich fallen lässt, dass er mich hängen lässt. Also bitte nicht verwechseln, aber auch nicht vergleichen. Ja, vergleichen im Sinne von, auch gerade wenn man einen guten Papa hatte, einen guten Vater, eine wunderbare Kindheit, alles lief glatt, ich kann jedem nur so eine Kindheit wünschen. Und so ein Vater, denk immer dran, Gott ist nochmal anders. Gott ist ein anderer Vater. Wir können uns Gott nicht von unseren menschlichen Vätern her, wir können uns da kein Bild machen. Gott ist anders. Meine Geschichte, meine persönliche Geschichte, unsere Biografie zeigt uns, wie unser leiblicher Vater war. Gut, weniger gut, schlecht, ganz toll, wie auch immer. Und jetzt sage ich ganz unten, Gottes Wort zeigt mir, wie mein geistlicher Vater ist. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Das ist ganz arg wichtig. Bibellesen ist enorm wichtig, weil es uns zeigt, wie Gott ist. Und auch heute, jetzt in dieser Predigt, wie Gott der Vater ist. Und wenn wir jetzt mal so durchgehen durch die Reihen, wie stellst du dir Gott als Vater vor, da würden wir ganz verschiedene Elemente hören, die uns besonders wichtig sind. Und vielleicht manche, die uns nicht so wichtig sind, die aber auch existent sind, die es auch gibt. Ja, darum in der Bibel und da ganz stark, sowohl im Alten, aber eben Neuen auch sehr, weil da so viel drinsteht, wird beschrieben, wie Gott ist als mein Vater, als mein geistlicher Vater. Ich habe da ein paar Bibelstellen noch, die uns das zeigen. In Lukas steht mal, Jesus sagt, dass mein Vater im Himmel ist ein barmherziger Vater. Barmherzigkeit. Gott ist ein barmherziger Vater. Ob du einen barmherzigen leiblichen Vater hattest oder nicht, Gott ist ein barmherziger Vater. Jakobus steht, wir haben es vorhin auch gehört, in dem, bei den Geburtstagen, glaube ich, wie diesen Vater des Lichts. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt vom Vater des Lichts. So, das ist diese Passage. Mein Vater im Himmel ist ein Vater des Lichts, nicht der Dunkelheit. Das bedeutet, Gott meint es gar nie böse mit seinen Kindern. Weißt, ich mein's ja, und du als Vater, als Papa, meinst ja eigentlich auch nie böse mit deinen Kindern. Ich mein's doch nicht böse mit meinen Kindern. Meine ich nie. Aber es gibt ja auch Situationen, wo ich nicht so gut drauf bin. Ja? Oder wo ich genervt bin. Oder wo ich vielleicht, wo die einen wirklich auch herausfordern, sagen wir mal lieb. Gell? Sie fordern uns heraus. Hört sich lieb an. Wir können es auch anders ausdrücken. Ja? Und dann sind wir nicht immer so auf der Lichtseite. Und bei Gott ist das nicht so. Ich glaube, bei Gott ist das nicht so. Gott ist und bleibt ein Vater des Lichts, bei dem kein Wechsel des Schattens ist. Haben wir gehört, gell? Keine Veränderung. Da ist kein Unterschied. Und ich hatte das mal, die Hillary hatte mich mal darauf gebracht, dass nämlich, wenn das Licht genau über uns ist, dann werfen wir keine Schatten, dann ist der Schatten unter uns. Stimmt's? Das heißt, wenn Gott im Zentrum unseres Lebens ist, dann werfen wir keine Schatten. Ist toll. Schau, achte darauf, ist auch für uns als Gemeinde wichtig, dass Gott möglichst, ich sage mal, im Zentrum des Geschehens steht, nicht irgendwo so auf der Seite, dann kommen so Schatten. Stimmt doch, oder? Und wenn man spazieren geht und die Sonne geht so unter, dann werft man lange Schatten, meterlange Schatten. Ist man aber genau über im Zentrum, dann, wo ist denn der Schatten? Gibt es ja gar keine. Ist unter mir, ist verrückt, ja? Also das ist ein schönes Bild, Gott im Zentrum zu haben, der Vater des Lichts. Mein Vater im Himmel meint es hundertprozentig gut mit mir. Wie auch immer dein leiblicher Vater es gemeint hat. Aber mein Vater im Himmel meint es 100% gut mit mir. Gott hat nur gute Gedanken über dich. Gedanken des Friedens, der Zukunft, nicht des Leids, aber wirklich 100%. Und noch eine Stelle, neben vielen anderen, mein Vater im Himmel liebt mich bedingungslos. Dieses Wort bedingungslos ist unfassbar, was da drin steckt. Bedingungslos. Und wir als Ehepaar wollen uns ja auch, wir lieben uns bedingungslos. Oder wir lieben unsere Kinder bedingungslos. Aber ehrlich gesagt, das haut nicht immer so hin. Wenn, dann habe ich dich aber ganz arg lieb, du. Wenn du mir, dann kommen wir gut miteinander klar. Kennen wir das? Und bei Gott ist das nicht so. Ich merke das auch in der Erziehung, wie schnell ist man dabei, wenn das Kind was Gutes getan hat, dann sagt man, du bist ein ganz braver Junge. Du bist ja ein Lieber, aber warum sage ich das? Ja, bloß weil er was gemacht hat, was ich wichtig und gut fände. Bei Gott ist es anders. Gott liebt, auch wenn du böse bist. Wenn ich böse bin, liebt Gott trotzdem. Ganz gewaltig. Also ein Riesenvorbild ist Gott, was Liebe angeht. Das drückt sich am allerbesten aus in diesem uns allen bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da drückt sich's aus. So eine Liebe. Und dann macht er noch ein Fest für den. Und schenkt ihm Ring und Mantel und Schlachten und großes Ding. Und lädt noch Leute ein, dass alle sehen, hey, wir sind wieder zusammen, da ist einer tot gewesen und kommt wieder. So ist Gott erlebt. Kein, na aber jetzt, du brauchst mir nicht mehr unter die Füße, du, ja, wenn du mir nur unter die, nein, er liebt bedingungslos, so ist Gott. Und als ich mich dann eben abschließend so vorbereitet hatte, da in Predigt, zufällig, Zufall ist ja, was von Gott zufällt, gell? Das ist Zufall. Und da finde ich doch eine Zeitschrift zu, also das war gestern, in der Küche, habe die nie gesehen, plötzlich lag die da und dann steht das dran. Ha, dachte ich, das passt ja, Gott, mein Vater. So ein Artikel über wie ist Gott der Vater. Das hatte ich aber gelesen, als ich die Predigt schon fertig hatte, deswegen kommt da dazu jetzt nichts mehr. Nur am Schluss würde ich gern noch zwei, drei Sätze vorlesen. Und zwar heißt es, dass Gott eben Vater und auch Autoritätsperson ist. Nicht Kumpel. Ey, Alter oder so. Ich möchte nie so von meinem Sohn angesprochen werden. Sonst hätten wir ein Problem. Ey, Alter und so. Das kann es nicht sein. Ich möchte aber auch nicht, dass mein Sohn mich siezen muss. Versteht ihr? Es gibt ja irgendwo ein gesundes Maß. Und hier heißt es jetzt, viele Christen lösen diesen Spannungsbogen nicht so leicht auf. Zwischen der Autorität Gottes, dem heiligen Gott, und dem, wie der Paulus schreibt, dem Abba, Papa, lieber Vater im Himmel. Das ist eine Spannung und manche können das nicht so gut auflösen. Sie kommen nur mit dem lieben, nahen, zärtlichen Gott zurecht. Seine Autorität, Herrschaft, sein Ruf zu Gehorsam und Hingabe kommt ihnen quer. Dass Gott unser Vater ist, bedeutet aber beides. Innige Beziehung und wegweisende Autorität. Und jetzt schreibt er hier, und das frage ich mich und uns und euch, oder ja, wie geht es, er schreibt hier, wie geht es Ihnen mit diesen beiden Polen? Können Sie sich an Gottes zärtlichen Seiten freuen und gleichzeitig seine Autorität respektieren? Was ist nun aber, wenn die Beziehung zu meinem eigenen Vater so problematisch und schmerzlich ist, dass sie zur Belastung für die eigene Gottesbeziehung wird? Wenn mich alleine das Wort Vater schon wütend macht oder resignieren lässt? Wie kann ein so in Mitleidenschaft gezogenes Gottesbild neu werden? Bestimmt kennen Sie einige gute, kraftvolle, ermutigende Väter außerhalb Ihrer eigenen Ursprungsfamilie. Orientieren Sie sich an ihnen, wenn Sie Gottes Vatersein verstehen wollen. Erwarten Sie keine Fehlerlosigkeit, aber achten Sie auf die positiven Eigenschaften, die sich Ihnen im Umgang dieser Väter mit ihren Kindern zeigen. Das ist zum Beispiel auch ganz arg wichtig für Kinder, die mit alleinerziehenden Müttern aufwachsen. Und wir werden uns mit einem Heer an alleinerziehenden Müttern noch zu befassen haben als Gemeinde Jesu. Ganz großes, wichtiges Potenzial in unserer Gesellschaft, wo Kinder ohne Papa aufwachsen. Das gab es schon mal vor einigen Jahrzehnten, wo die Väter gefallen sind im Krieg. Und jetzt sind sie wieder nicht da, aber nicht gefallen im Krieg. Die sind irgendwo anders. Irgendwo sind sie, aber nicht bei ihren Kindern. Und das ist eine Möglichkeit für diese Kinder auch, nicht zu anderen hinzurennen und die Papa zu nennen, aber zu schauen, es gibt doch irgendwo Väter und da kann ich auch Vorbilder sehen. Erwarten Sie keine Fehlerlosigkeit, aber achten Sie auf die guten Eigenschaften, die sich im Umgang dieser Väter mit ihren Kindern zeigen. Diese guten Vaterseiten leiten sich von Gottes Vatersein ab. Hier führt Ihnen Gott vor Augen, wie er auch mit Ihnen umgehen möchte. Sprechen Sie mit Freunden über Ihre Vaterwunde. Lassen Sie sich seelsorglich begleiten. Der Prozess des Aufarbeitens, der Vergebung und der inneren Neuauswirkung wird Ihnen neue, tief und heilende Vatererlebnisse mit Gott ermöglichen. Und ein letzter Tipp. Der Umgang von Jesus mit seinem Vater steht modellhaft für die Vaterbeziehung, die Gott uns schenken möchte. Lesen Sie, wie Gott mit seinem Sohn umgeht, als er sich zum Beispiel taufen lässt oder auf dem Berg der Verklärung. Lesen Sie in Johannes 5 oder Johannes 8, wie Jesus die Beziehung zu seinem Vater beschreibt. Vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie genauso wertschätzt wie seinen Sohn. Vertrauen Sie darauf, dass Gott dich hier, der du hörst jetzt heute diese Predigt, dass Gott dich genauso wertschätzt wie seinen Sohn. verinnerlichen Sie diese Vision davon, wie Sie Gott als solchen Vater erleben können. Und das wünsche ich uns, wünsche ich mir, wünsche ich dir, dass wir das einfach hinbekommen und dass wir auch als Gemeinde, und da spreche ich jetzt auch uns Männer an, auch uns, wie wir Kinder haben oder hatten, wenn wir schon älter sind, die aus dem Haus sind, uns Väter, dass wir da ein Stück weit Modell werden für andere, Modell werden. Sehr toll. Ja, ja, vielen Dank, genau. Und dann vor allen Dingen eben nächsten Sonntag geht es um Gott, den Sohn, Gott, der Sohn. Das ist dann auch was für uns, weil wir auch Kinder Gottes sind, auch für unsere Kinder natürlich. Und genau, ich bete noch, stehen wir auf zusammen und nach dem Gebet singen wir noch ein Lied, okay? Habt ihr noch ein Lied für uns? Genau. Lobpreisteam kann vielleicht schon vorkommen, könnt schon vor. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns in der Bibel als ein guter Vater vor Augen gestellt, vor Augen gemalt wirst. Ich danke dir, dass wir, wenn wir Christen sind, Kinder Gottes sind und dass du, der du der Vater von Jesus bist, auch mein Vater bist und unser Vater bist. Danke, dass du ein guter Vater bist. Danke, dass wir uns immer wieder an diesem Vaterbild, das wir in der Bibel finden, orientieren dürfen. Und das wollen wir auch. Hilf uns, wenn wir Väter sind mit Kindern, Familien, dass wir gute Väter sind. Dass wir unsere Kinder in rechter Weise als Väter ihnen begegnen, sie erziehen, so wie du dir das vorstellst, mit aller Liebe, mit aller Wertschätzung, auch mit aller Klarheit und Konsequenz. Lass uns als Gemeinde Jesu, auch als Gnadenkirche, Menschen helfen, die vielleicht keine gute Beziehung zu ihrem Vater auf der Erde hier hatten. Lass sie mit hineingenommen werden und hineinwachsen in ein gutes Vaterbild Gottes. Danke, dass es auch viele Lieder gibt, die dich als guten Vater zeigen. Danke, dass wir in der Bibel viele Bibelstellen finden, die dich als guten Vater zeigen. Danke, dass du durch diese Predigt einfach zu uns sprichst. Und hilf uns, dich gerade in der nächsten Zeit vielleicht ganz besonders neu als den guten Vater im Himmel zu erkennen. Amen. Gut, bleiben wir vielleicht gerade stehen. Da, die Jungen hier, stehen bleiben. Zum Lied noch zum Abschluss. Das kann man hier wegmachen.